Ja, ich möchte mit was sehr Praktischem von der Meditation hier anfangen. Ich hoffe, ihr könnt es hier alles sehen. Vielleicht ist es ein bisschen durch einen Blumenstrauß verdeckt. Also, es ist sehr einfach. Das ist ein Tuch und da liegen vier Steine drauf. Und das sind die drei Level unseres Bewusstseins in der Meditation. Also, wenn wir in der Meditation sitzen, und das, was wir mitkriegen, außer dass wir erstmal da ankommen, ist, da taucht was auf. Also so ein Steinchen. Ja? Gedanke kommt, der hat einen Anfang, ist da und verschwindet wieder. Gedanken sind nicht stabil. Gedanke wie ein Satz. Viele Gedanken haben mit Sprache zu tun, weil wir das vor allem gewohnt sind. Wenn wir Sprache weniger gewohnt wären, würde was anderes kommen. Dann kommt ein Bild oder Inspiration, irgendwie sowas. Ja? Also Empfindung, Stimmung wäre passender. Gedanke in der Lehre, in der Sicht der Meditation, ist letztlich ist auch eine Emotion, ein Traum, eine Grundhaltung, Gedanke. Ja, gar nicht als werten, negativ. Gedanke ist etwas Flüchtiges in unserem Geist. Es kommt, ist da und verschwindet. Instabil. Werdewelt. Und so tauchen die auf, die Steinchen tauchen auf, Phänomene tauchen auf, man philosophisch sagen, und verschwinden. Und das ist die erste Form unseres Bewusstseins, dass wir gewohnt sind und auch die Fähigkeit haben, uns auf solch ein Detail zu zentrieren, zu konzentrieren. Wenn ein anderes Detail auftaucht, wie der Staubsauger, ist es schwierig, beim Detail meines Teachings zu bleiben. Es switcht schon so hin und her. Gut. Und dann ist der Gedanke weg oder diese Stimmung ist verschwunden. Stimmungen gehen ein bisschen langsamer, haben eine größere Welle. Ja. Und dann kommt eine neue Stimmung. Oder die gleiche kommt nochmal, aber sie kommt immer anders. Kein Gedanke ist gleich wie der andere. Dann kommt das nächste Steinchen. Und das ist unser Bewusstsein, das konzentrativ ist oder auf den Fokus, Fokusbewusstsein. In der Meditation nutzen wir das manchmal. Wir nehmen so ein bewusstes Steinchen daher, atmen, zum Beispiel im Yin-Raum oder atmen, überhaupt ein Atmen spüren. Atmen spüren ist so dieser Stein, den du hältst, das ist ein Handschmeichler, dann ist im übersetzten Sinn, also der gut passt, sich gut anfühlt, sodass dein Bewusstsein da bleiben kann. Das ist konzentrative Bewusstsein. Ja, das wir im Willen steuern können, genannt auch Aufmerksamkeit. Wenn der eine Gedanke aufgehört hat und der neue noch nicht gekommen ist, ist dazwischen ein Stückchen Stille. Ah, schön, darum geht's. Das ist Meditation. Oh, das ist Meditation, schon wieder ein Gedanke. Ah, schön, das ist schon wieder ein Gedanke. Ach, Stille, auch das ist ein Gedanke. Was die Meisterinnen und Meister sagen, das Nichtdenken ist das Einzige, was kein Gedanke ist, aber nicht denken kannst du nicht dadurch, dass du nicht denkst. Weil nicht denken ist ein Gedanke. Das bedeutet, wenn wir den Gedanken wirklich lassen können, deshalb ist immer wieder die Anregung, kämpf nicht dagegen, weil wenn du dagegen kämpfst, machst du das ganze Ding eher wie so ein Wasser, das wo man endlich Klarheit haben will und dann rührt jemand wieder drin und ist wieder alles staubig. Und dazwischen, wenn du den Staub sich setzen lässt, Gedanke, fokussiertes Bewusstsein entsteht, ein vorübergehendes Stille erleben. Wir könnten es nennen Lückenbewusstsein, das ist ein Hilfsbegriff aus der Meditationspsychologie. Ja? Lückenbewusstsein, kein so schönes Wort. Oder die erste Stille, die einfache Stille. Ja? Und die vergängliche Stille, ah, es ist still. Die Stille, dual, polar, ja? Hat man am Anfang, die Polaritäten. Die Stille, die noch den Gegenpol hat von Nichtstille, nämlich von Steinchen, von Gedanken. Bis zum es ist Stille, fühlt sich schön an, bis zum nächsten Gedanken. Ah, dieser verflixte Gedanke schon wieder. Und dann ist wieder Stille. Und dann haben wir das Gefühl, wow, das ist, ja. Und das ist es, aber nicht im Sinne von, dass es das ist, sondern im Sinne, dass diese vorübergehende Stille, dieses Lückenbewusstsein, die Tür ist zu der dritten Dimension, die ihr auch hier seht. Und die dritte Dimension des Bewusstseins ist das rote Tuch. Das ist wie Willi gesagt, die Stille hinter der Stille. Die Stille, die keinen Pol mehr hat. die Stille unseres tiefen Gewahrseins, dass wir sehr, 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 sehr gut über unser Körper spüren, somatisch öffnen können oder Zugang dazu bekommen. Die Stille des Gewahrseins, die Steinchen und Lücke, Gedanke, Stimmung und Pause davon hält. Erträgt, könnte man sagen. Aber sie erträgt es nicht in diesem schweren Sinne, sondern die dem Raum gibt. Manchmal in der Therapie, manchmal auch in der Meditation ist diese Frage hilfreich. Okay, da ist das und das und das. Okay, es tritt mal einen Schritt zurück. Wer ist es, die das alles wahrnimmt? Meisten Menschen sagen erstmal, ja, ich, wer denn sonst? Dann sagen wir mal langsam. Ich ist ein Gedanke. Erstmal, spür mal, dass das Gewahrsein sich auf, na, wer ist es? Gibt es keine Antwort drauf, es ist eine Spürfrage. Wer ist es, die das oder die das wahrnimmt? Plötzlich ist da ein Empfinden von diesem Raum. Und ich habe euch heute Morgen in der Meditation im Liegen genau dahin geführt. Ob ihr da gelandet seid, weiß ich nicht, aber es war zumindest mein Herzenswunsch. Ja, die Aspekte in euch, die noch um etwas bitten, der Herzenswunsch in dir, Steinchen, Aspekte von dir, ganz wertschätzend, ja, aber es ist noch nicht alles. Und dann dahinter diesen Raum mit dem Ganzkörperatmen öffnen, wo du der Raum bist, in dem das alles geschieht, ist genau das. Die tiefste dritte Dimension des Bewusstseins, erwachter Zustand, nennt es Reginald Ray. Klingt sehr hochtrabend. Ja? Erwacht im Sinne von mit nichts verwickelt und identifiziert und begrenzt. Raum. Also, fokussiertes Bewusstsein, Lückenbewusstsein, ertragt es mal als Hilfsbegriff, ist nicht so toll, oder die vorübergehende Stille, vergängliche Stille, und die große Stille dahinter, die Weite. Das Gewahrsein, das erwachte Gewahrsein. Die drei Dimensionen vom Bewusstsein ganz einfach zusammengeschaut, gibt natürlich viele Zwischenformen, aber das sind so die großen Ebenen, oder wie wir es auch erfahren können, ist ganz erfahrungsnah. Jede und jeder kann das erfahren in Meditation. Und es ist eine Hilfe, weil wir uns dann nicht verbeißen in diese Lücke. Die Falle in der Meditation ist, dass wir diese Lücke wollen, das Steinchen weg haben. Und die Lücke ist aber noch nicht die Lösung, sondern das, was hinter der Lücke ist. Deshalb tun wir am besten, den Gedanken und die Lücke kommen und gehen zu lassen in ihrem Rhythmus, uns nicht so furchtbar mit zu beschäftigen. Manchmal ist ein Geschwätz im Kopf und dazwischen sind wir wieder still und dann wird die Stille länger und dann ist wieder mehr Geschwätz und dahinter erfährst du gleichzeitig diese Weite, dieses Gewahrsinnsbewusstsein. Und ruhst da wunderbar drin. Und auch wenn es nicht still war im Sinne von Steinchenlücke, war es eine wunderbare Meditation, weil du dich in dieser Tiefe gespürt hast, die sogar das innere Geschwätz liebevoll, entspannt und mit ein bisschen Humor halten kann. Der Urwald in seiner Weisheit und Tiefe ist größer als jede Affenhorde. Affenhorde, die wir oft im Kopf haben. Das macht. Ich gebe euch mal so Bilder, weil da ein bisschen was auch hängen bleibt für die Praxis. Das hat sie in sich. Wenn uns das in unserem persönlichen Leben gelingt, haben wir eigentlich den Schlüssel. Heißt nicht, dass wir nicht auch anderes brauchen, aber den Generalschlüssel für seelische, psychische Heilung, Entwicklung, sogar Traumaheilung und für unseren spirituellen Weg des Erwachens zu uns selbst, wer wir wirklich sind, ist der Schlüssel. Die Irrwege, die oft gut gemeint sind, haben damit zu tun, dass wir einen dieser Aspekte verabsolutieren. Dass wir in die Lücke wollen, nur die Lücke und Ruhe von den Steinchen und Themen. Dass wir uns verstecken vor den Themen, die Themen nicht bearbeiten. Oder, dass wir in der Psychotherapie nur noch Steinchen sehen und Steinchen nach Steinchen bearbeiten und kommen nicht zum Ende, weil unser Mind ist erfinderisch, der findet immer neue Steinchen. Oder dass wir uns nur in dieses Gewahrsein, ich meine, das ist schon der edelste Weg, in dieses Gewahrsein hinein entspannen. Aber das Gewahrsein, dieses tiefen Gewahrsein, erfahren wir nur wirklich, authentisch, völlig, als das Gewahrsein, das auch all diese Steinchen und Lücken wertschätzt. Das ist das Geheimnis. Die Kurve kriegen manche Wege nicht so. Ist ja alles weit und still. Was kümmert mich denn die Welt und die Liebe und das Menschsein? Wenn du das tief und weit und still wirklich erfährst, kümmert dich das sehr viel. Wenn wir das jetzt noch mehr vergrößern, ich liebe diese Situationskokarden, wenn man das auch zoomen kann und wieder zurück. Wenn wir es noch weiter vergrößern, finden wir unsere heutige Menschheitssituation global genau da drin. Ich mag jetzt gar nicht darauf eingehen, auf verschiedenste Bewusstseinsentwicklungen, Stufen und Schritte. Habe ich öfters schon auch darüber gesprochen, steht in meinem Buch, könnt ihr auf der Webseite anhören. Ist auch interessant, aber das mag ich heute nicht beschreiben. Ich mag etwas anderes beschreiben, das trotzdem da den Kern versucht zu treffen. Nämlich etwas, das mir aufging, schon vor vielen Jahrzehnten, als ich begann, Jean Gebser und diese Kulturanthropologie und Paläoanthropologie zu studieren für meine damals Habilitation über Bewusstseinsgeschichte. Und da ging mir etwas auf und ich habe in mein Tagebuch geschrieben, der heutige Übergang ruht in der großen Situation. Und das ist genau das. Und aus meiner Sicht ist das der Schlüssel für uns, unsere Situation heute, die nicht meine Sicht ist, sondern die richtig aufleuchtet, die herandrängt und die man auch in der Literatur und bei anderen finden kann. Der Übergang ruht in der großen Situation. Also, wir sind in einer Situation heute als Menschen, wo wir spüren, dass wir mit den bisherigen Werkzeugen allein nicht mehr ganz durchkommen. Und wir merken unter Umständen, dass sogar die Werkzeuge, die wir besonders gut finden, dass die das Problem mit verursachen. Ihr kennt das von euch selber, ihr könnt es immer wieder zoomen auf das Größere und Kleinere. Die Welt ist ein lebendiger Zusammenhang, ist ein Organismus. Ja, also ihr kennt das ja, es gibt bestimmte Dinge, die könnt ihr mit Denken nicht lösen. Nur einige von Einzelgesprächen gestern, wo das so gemeinsam nochmal klar wurde, ja, wir sind intelligente Wesen, aber bestimmtes können wir mit Denken nicht lösen. Wenn wir versuchen, Themen mit Denken zu lösen, die nicht mit Denken zu lösen sind, bewegen wir uns, wenn wir da ins Extrem weitergehen, wenn wir uns da rein verbohren in den Wahnsinn. Wahnsinn ist nicht, erstmal aus meiner Sicht, nicht eine heftige psychische Störung, sondern ist eine Irritation des menschlichen Geistes. Ist es sich verbohren in das Denken kann mich retten. Und wir denken und denken und kriegen nicht mehr mit, dass wir denken. Und halten das für die Wirklichkeit. Und natürlich spiegelt uns die Wirklichkeit, dass das nicht lösbar ist. Und an diesem, es müsste doch so lösbar sein, entsteht dieses Gefühl, Hilfe, jetzt werde ich wahnsinnig. Wir kennen das alle mal im Alltag. Krise, es muss doch gehen. Warum, wo ist das? Es ging doch gestern. Ich werde wahnsinnig, Hilfe. Ja, so das. Zu versuchen, es mit Mitteln zu lösen, die vielleicht gerade nicht mehr passen. Und das haben wir menschheitlich heute auch. Das Denken ist eine wunderbare Entwicklung, es ist aber jung. Ja, unser rationales Denken ist auch von der Evolution her, von der Biologie, von der Neurobiologie her, unserer Entwicklungsgeschichte, ist relativ jung. Wir könnten sagen, ist in einem Kleinkindzustand. Und so benimmt sich ja auch manchmal unser Geist. Unser Geist glaubt alles, was er denkt. Ja. Lehrer mal großes Gelächter auslöst in dem Kurs. Sagt, ja, glauben Sie denn noch, was Sie denken? Ja, wir machen das den ganzen Tag. Ja. Also, das ist was Kleinkindhaftes drin. Gar nicht abwertend, aber genau hinschauend in den Entwicklungsgrad. Und das Denken ist noch nicht durch seine eigene Initiation gegangen oder häufig nicht. Ich meine, wenn wir hier sitzen, für uns vielleicht, für viele Menschen auch, dem wir begegnen. Aber für viele Menschen leider ist es so, das müssen wir einfach sehen, Unterschied, da ist kein Abstand zum eigenen Gedanken. Und da ist das Potenzial, wahnsinnig zu werden, an schwierigen Situationen einfach hoch. Oder dran zu verzweifeln oder sich das Leben zu nehmen oder keinen Sinn mehr zu finden, was auch immer. Manchmal kennen wir ja Stücke davon. Okay, also das Denken und mit dem Denken hat was zu tun, das Machen, das Tun. Also das Denken setzt sich um sehr stark in das Artifizielle, in das Technologische, in das wir gestalten was. Auch das ist eine wunderbare Gabe von uns Menschen. Und das tun wir natürlich schon seit Urzeiten. So, und drückt uns aus. Werkzeuggebrauch haben wir ja schon sehr früh in der Geschichte. Und gleichzeitig merken wir, dass wir auch damit an eine Grenze gekommen sind. Die Problematik unserer heutigen Menschheitssituation als Ganzes, auch wenn sie kluge Gedanken braucht, auch wenn sie gute Technologien braucht, auch wenn sie gutes Werkzeug und Tun braucht, außer Frage. Aber das genügt nicht. Das ist nicht alles. Wir merken, wir können es nicht zusammendenken und wir können es nicht machen. Und das fällt uns verflixt schwer, das zu akzeptieren. Dass die Lösung nicht im Steinchen und Steinchen in der Lücke zwischen dem Steinchen liegt, sondern in was anderem. Und vor lauter auf Steinchen gucken und zukünftige Bewusstseinssteinchen gucken und ja, jetzt brauchst du eine Emanation des kommenden Menschheitsbewusstseins, ist es Steinchenhaufen, ja, schauen wir so nach vorne, dass wir nicht mitkriegen, wo sich eigentlich die Lösung schon anbietet, wo das heraufklingt aus der Tiefe unseres wahren Wesens. Und da verirren wir uns allzu leicht auch mit wirklich best gemeint, auch meditierend und forschend und schauend und atmend und was weiß ich. So dieses, boah, ich atme jetzt dafür, dass der neue Mensch kommt, und das ist eine neue Bewusstseinstransformation. Ja, ja, unterschreibe ich schon, aber suche, was du suchst, nur nicht dort, wo du es suchst. Jean Gebs, einer der großen Weisen, und ich finde ihn wirklich immer wieder genial, den Begriff integrales Bewusstsein ist einer der ersten gebildet hat, zusammen mit oder parallel mit Sri Aurobindo. Er sagt, das integrale Bewusstsein ist nicht zukünftig. Weil das integrale Bewusstsein die chronologische Zeit integriert hat. Unsere chronologische Zeit von gestern, heute und morgen ist ein Konzept. Wir leben zwar in einer Werdewelt, aber wie wir das Werden ablesen in unser Denken ist, dass wir chronologische Zeit bilden. Das integrale Bewusstsein ist zeitfrei. Das heißt, es kann freispielen auf allen Formen der Zeit, wovon unsere Terminkalender, chronologische Zeit eine Form ist, aber nicht alles. Das bedeutet, das integrale Bewusstsein, wenn ich das Wort jetzt mal nehme, ja, ist etwas, das als Latenz, als noch nicht ganz entfaltet, aber in uns ist. Und zwar jetzt schon. Und wenn wir das in die Zukunft projizieren, im Sinne von morgen und dann werde ich da sein und die nächste Generation wird das und so, schön ist es, wenn es so ist. Aber vielleicht ist es ja auch so, aber der Weg dahin ist nicht dieses Projizieren in die Zukunft, sondern ist es sich loslassen in das Jetzt, was du bist. Weil hier ist die Lösung. Die Lösung aus dem Denken und Zukunft projizieren und machen, in dem wir heute festhängen, liegt darin, dass wir die Tür nach unten hin öffnen, die berühmte Tür, die zur anderen Seite aufgeht, die Tür nach unten hin öffnen, aussteigen aus dem Machbarkeitswahn und uns tragen lassen von der unglaublichen Gnade des Daseins. Etwas poetisch formuliert. Der Berliner Professor für Komplementärmedizin Harald Wallach, der auch ein spiritueller Lehrer ist, der nennt das spirituelle Tabu durchbrechen. Wir haben gesellschaftlich ein spirituelles Tabu. Spiritualität machen wir in der Tasche, bloß nicht esoterisch und schon gar nicht kirchlich. Mag ja alles was dran sein, aber damit stellen wir uns selber ein Bein, vor allen Dingen mit dem spirituellen Tabu. Die alten anderen Formen sind ja durchaus fragwürdig. Aber generell, er sagt, das Spirituelle ist nicht enttabuisiert. Sexualität, Psychologie ein Stückchen ist enttabuisiert. Beziehungen, Reichtum, Armut, ja gut, so wie es ist, aber das kriegst du eher mit. Spiritualität, welche große Zeitung schreibt auf der Titelseite positiv über Spiritualität und unser Retreat zum Beispiel? Können die Süddeutschen einen Artikel schreiben, auf Seite 3. Wir hätten einiges dazu beizutragen. Das ist ein Tabu. Und über dieses Tabu stolpern wir, weil wir etwas von uns ausgrenzen. Nicht, die Spiritualität kann damit leben, dass wir sie nicht mögen, benennen, aber wir nicht, weil es ist ja ein Aspekt von uns. Unser tiefen Menschsein verhungert. Und wir merken das, indem wir auf Grundeis laufen oder auf Sand auflaufen, wo wir danach suchen, was macht denn das für einen Sinn, das Ganze? Dafür brauchen wir dieses spirituelle Tor. Also wir brauchen diesen Durchbruch aus dieser Tun, Machen, Zukunft, es werde doch möglich, bessere Welt, alles gut, ja, Ebene, brauchen wir den Durchbruch auf eine tiefere Dimension, wo wir loslassen, wo wir spüren, und das ist jetzt ein Eingeständnis, das hat mit dieser Ohnmacht zu tun, die wir eingangs beschrieben haben, und die hat hier was ganz Heilendes, dass wir uns eingestehen, wir können es nicht machen, wir kriegen es nicht hin. Die gesamte Menschheit mit 7 Milliarden Menschengeschwistern packt es nicht. Wir können es nicht machen. Wörtlich so gemeint, wir können es nicht machen. Es ist die Rückerinnerung daran, dass wir uns auch nicht gemacht haben, sondern dass wir aus etwas Größerem kommen, dass wir das Sein des göttlichen Urgrund, die Schöpfung nennen können. Es ist diese Rückerinnerung in den größeren Kontext, die Öffnung unserer kleinen Situation in die weite Situation. Und dieses Loslassen, das ist das Paradoxale, so gesehen ist es eine Initiation. Ja? Dieses Loslassen öffnet uns, dass wir uns wieder verbinden mit dem doppelten Ursprung. Weil das wäre der überweltliche Ursprung, der unendliche Ursprung. Und der andere ist der unser in der Welt sein, unsere Steinchen machen und intelligente Sachen kreieren. Aber wir sind diesen doppelten Ursprung. Und dass wir uns damit wieder verbinden, diese Ganzheit, und dann kann der nächste Entwicklungsschritt kommen. Und dann können wir den gestalten in dieser Welt. Und dann ist es wunderbar, wenn wir unser Denken und digital und Technologie und alles einsetzen, können wir alles machen. Nur ohne das ist es Luftkissenfahrzeug, das über die Oberfläche hovert. Oder wir bringen uns ins große Desaster. Und es hat mit dieser tiefen Entscheidung in uns zu tun. Der amerikanische Lehrer Neil Donald Walsh, der das geschrieben hat, diese Sequenz Gespräche mit Gott, der ein kleines Büchlein geschrieben, ist im Deutschen übersetzt mit Entscheide dich jetzt. Ich finde den Titel ein bisschen nichtssagend, aber das Büchlein ist interessant. Er sagte, die Menschheit steht vor einer großen Entscheidung. Und er baut es wirklich ein bisschen wie ein Krimi auf. Also du kriegst gegen Hälfte erst mit, welche Entscheidung er meint. Ich sage, was ist das? Ja, was mit der Entscheidung alles passiert. Und diese Entscheidung sagt, es ist eine doppelte Entscheidung. Die eine Entscheidung ist, dass wir alle im Sein gründen, jetzt mit meiner Sprache, dass wir alle eins, dass wir alle im Sein gründen, im unendlichen, im göttlichen Ursprung, dass wir davon Ausdruck sind. Und das Zweite ist, und das finde ich schön, dass er das extra als Zweites noch dazu setzt, das Zweite ist, dass wir alle verbunden sind, also die Liebe, Bewusstheit und Liebe, Erwachen und verbunden sein. Und wenn wir diese Entscheidung treffen als Menschheit, dann ist fast alles egal, was wir dann machen, dann werden wir stimmig handeln. Und aus dieser Erfahrung, also wenn ihr, und ihr kennt das ja, das sind ja eure Erfahrungen, was ich hier beschreibe, vom Retreat oder sonst auch. Also wenn ihr spürt, ihr seid in Kontakt und es öffnet sich in euch zu dieser größeren Weite und Tiefe, dann stellt sich, so wie in Situationen des Glücklichseins, wo der Regen dich berührt, wo du das Grün der Bäume siehst oder wo du einen geliebten Menschen küsst oder wo du in einer Stille bist, die dein Herz anspricht, stellt sich diese Frage nach dem Sinn des Lebens ja nicht mehr. Die ist dann beantwortet. Die Frage, unsere Frage nach dem Sinn des Lebens ist ein Ersatz, ein logisch-rationaler Ersatz, weil wir schon was verloren haben. Also, wir wissen als Menschheit, ich stelle diese Frage auch, wir stellen die immer wieder, aber wenn wir daran verzweifeln, das meine ich, ist der Verlust. Und wenn sie uns in die Tiefe bringt, dahin zu spüren, ja, der Sinn des Lebens ist keine Antwort, die kann ich mir nicht auf den Kühlschrank kleben. Die ist was, die unmittelbar aufspringt dadurch, dass ich diese Frage nicht mehr stellen muss, weil sie sich schon beantwortet fühlt. Wenn ich einen Sonnenaufgang spüre und die Wärme auf meiner Haut, gibt es diese Frage nicht, wofür ist das jetzt gut? Bildet jetzt durch die Einwirkung von UV-Strahlung D-Vitamine, damit meine Knochen stabil bleiben, damit ich noch länger arbeiten kann, für die Firma XY? Das ist Schwachsinn. Ich fühle unmittelbar, wow, das ist es. Und dann bekomme ich Kontakt damit, was, also erst wirkt das so wie am Ende der Leiter, aber eigentlich ist das etwas sehr Natürliches. Dann fühlen wir, dass unser jetziges Menschsein in seinen Formen und seinem Werden, seiner Vergänglichkeit, dass das nicht alles sein kann. Das ist ein vorübergehender, manchmal glücklicher, manchmal schmerzvoller Ausdruck von einer viel, viel größeren Sehnsucht in uns nach dem Unermesslichen. Und im Modus der Sehnsucht tragen wir, Eckhart würde sagen, der Gottheit Grund schon im Herzen. Und dann wird es völlig leicht zu spüren, dass wir, christlich-westliche Tradition würde sagen, Geschöpfe Gottes sind, Geschöpfe einer unermesslichen Liebe sind. Das ist natürlich, das zu fühlen und zu erfahren. Oder der Osten würde sagen, die östlichen Traditionen würden sagen, dass wir ein Ausdruck des Seins der unermesslichen Weite sind. Oder wie es sich für mich mal formuliert hat, als ich in Indien war, Form, also wir Menschen auch, Form ist das Liebesabenteuer der Leerheit. Und es passt sehr schön zu diesem, ich mag den Satz von Johannes Dunskotus, ein westlicher, mittelalterlicher Theologe, die alle immer auch ein bisschen was Meditatives hatten, also was Erfahrenes, und der auf die Frage, warum gibt es diese Welt, antwortet, Deus vult habere condiligentes se. Gott wollte andere haben, die mit ihm das Abenteuer der Liebe leben. Das heißt, wenn wir den Seinsgrund, die unermessliche Weite, wirklich tief erfahren, die wir im letzten Wesen sind, dass der Unterschied zwischen es und ich ist ja nicht mehr. Ja, wenn wir das sind, ohne dass ich sagen kann, ich bin Gott, das ist Schwachsinn. Ja, aber irgendwie ist Gott du. Du bist nicht es, es ist die Wirklichkeit, du selbst. Altes Zen-Koan. Also, wenn wir spüren, wenn wir das wirklich spüren, erfahren wir, es ist nicht nur weit, leer, Raum. Wow, was Liebe. Und Liebe gebiert. Und Liebe drängt in Beziehung. Und drängt in die Vielfalt. Und drängt in dieses explosive Abenteuer unserer ganzen verrückten Gestalten, die wir sind. Dann kriegt das aus der Tiefe, kriegt das ein völlig anderes Feuer. Und wenn wir von daher Welt verstehen, dann merken wir, okay, in dieser schwierigen Weltsituation, wie könnte der nächste Entwicklungsschritt werden? Dann haben wir diese, nennen wir es mal göttliche Perspektive, diese große Perspektive und können Schritte ins Tun geben. Und dann kann sich unser Wirken gestalten, drei Aspekten. Das eine ist, dass wir spüren, wenn wir an uns arbeiten, wandelt sich auch etwas in uns, für unser Leben, für die Menschen, denen wir begegnen, für unser Tun, unsere Arbeit und in diese Welt hinein und über ein wie ein morphogenetisches Feld auch in die Welt hinein. In unseren Zellen wandeln sich Erde und Himmel. Guter Satz, den ich dafür gerne nehme. Wenn du dich verwandelst, Chögyam Trungpa sagt, wenn du eine heftige Emotion durcharbeitest, erlöst du die Menschheit ein Stück von dieser herumgeisternden Emotion, wie so ein heimatloser Hund, der irgendwo jetzt doch Futter haben will. Und dann gibst du es ihm. Und dann nervt er die anderen nicht mehr so. Ja, in unseren Zellen wandeln sich Erde und Himmel. Das zweite ist, wir sind, wenn wir uns weiterentwickeln, und das ist sowas, was man eine natürliche Hierarchie nennt. Es gibt etwas, wo wir alle gleich sind, und es gibt etwas, wo wir sehr verschieden sind. Das Verschieden ist keine Wertung, aber es ist wichtig, die Verschiedenheit zu sehen. Da entwickelt sich in uns etwas weiter, sodass wir andere überraschen, überzeugen können, hinlocken zu einer Öffnung, einer vielleicht Liebe oder Wachheit oder Spontanität in uns, die ansteckend ist. Also, dass wir Zeuge sind oder Zeugin für das, was wir erleben. Und das würde ich nennen Inbildsein des Kommenden. Das ist in meinem Buchtitel. Inbild des Kommenden. Du bist Inbild. Nicht, dass du besser und toller und sonst was, aber gibst dem einfach Raum. Und du bist Innenbild von etwas, was in allen Menschen angelegt ist und was andere vielleicht inspiriert, so wie andere für dich Innenbild sind. Das ist eine natürliche Hierarchie, deshalb steht keiner oben oder unten, aber wir können uns gegenseitig inspirieren. Jemand, der Technologie studiert hat und Physik und lange Erfahrung im großen Betrieb, der kann das einfach besser. Und wenn meine Turbine kaputt ist, ist es gut, dahin zu gehen und nicht selber rumzubasteln. Deshalb ist es kein besserer Mensch und muss ich den nicht auf den Thron setzen. Aber im spirituell-existenziellen Sinne haben wir das auch. Es ist eine natürliche Hierarchie. Wir können einander beschenken damit. Und geben und nehmen. Inbild ist kommen. Also in unseren Zellen wandelt sich die Welt. Inbild ist kommen. Und das dritte ist einfach ein stimmiges Wirken in die Welt zu setzen. Indem wir die Welt von, das hatten wir gestern schon, von unseren Ideen ein Stückchen befreien, das Inquiry nochmal dahin geführt, und gucken, was braucht es denn wirklich? Was braucht dieser Mensch wirklich? Ich finde, das ist ein Übungsfeld, das man in der Menschenbegleitung, Psychotherapie, Supervision, Coaching oder Menschenführung, einige von euch sind Führungskräfte, oder in der Schule, so in vielen Arbeitsbereichen, ja, dass wir gut da immer wieder lernen können. Dieses, ich habe eine Idee, was du gerade erlebst, mal zurückstellen, mal gucken. Was fühlst denn du? Was brauchst du gerade? Könnte es sein, dass? Und meine Erfahrung ist, 50% dieser Situationen führen mich die Klientinnen und Klienten in eine andere Spur. Wo ich merke, es war nicht ganz falsch, aber es hilft noch nicht. Und das ist so die Welt auch zu fragen, die Dinge und so Situationen. Was braucht es da? Stimmiges Handeln. Das bedeutet, dass wir gar nicht so ohnmächtig sind, wie wir uns erst meinen. Wenn Menschen das Gelübde ablegen oder in den Weg gehen, den Rest ihres Lebens zu meditieren, was jetzt im Westen nicht so häufig vorkommt, aber länger, intensiver zu meditieren, da verwandelt sich was. Die sind oft wirksamer, als wenn wir überall rumtouren. Und für die allermeisten von uns wird sich beides verbinden müssen. Und das ist auch gut so. Und ich denke, wir bringen eine neue Form, jetzt komme ich langsam zum Ende, wir bringen eine neue Form von, ich mag das Wort Spiritualität auch relativieren, das ist ein Hilfsbegriff, so wie Lückenbewusstsein. Ja, vergessen. Eine neue Form von, könnte man es nennen, Reifungswege von Menschsein. Sich entwickeln, sich weiterentwickeln, ja. Das Potenzial in uns entfalten. Wir bringen eine neue Form in diese Welt. Das ist gerade dabei, geboren zu werden, bei Tausenden von Menschen. Gerade auch, was ich mitkriege, in Europa, in den USA, in diesen sogenannten modernen Ländern. Das ist, dass wir tiefe spirituelle Praxis und Erfahrung mit unserem alltäglichen Leben in dieser Welt verbinden. Chögyam Trungpa hat das seinerzeit voraus genannt Householder Lineage, also die Linie der Haushälterinnen und Haushälter. Also wir können das nicht so richtig übersetzen. Also die ihren Hausstand halten, so wie wir alle. Die in Haus und Hof leben und kochen und putzen und Kinder versorgen und studieren und zur Schule gehen und Auto fahren und was weiß ich. Die Katze füttern. Ja, das Householder Lineage. Also das ist die Linie, die das Alltag und Retreat verbindet. Und in den Kontext stellen wir unsere Retreats. So gesehen, Ermutigung bleibt an der Übung. Was nehmt ihr mit vom Retreat? Das Allerwichtigste hast du immer im Gepäck. Es läuft dir nicht mal nach und es läuft dir nicht voraus, denn das bist du selbst. Es ist dein Körpersein, in deinem Körper Körpersein, Körperseele, deiner Ganzheit, hast du das hier erlebt? Selbst wenn jemand kommt, klaut dir deine Tagebücher und die CDs und alles, und Kopfhörer und Downloads, ist alles in dir. Ist zwar schade, aber fände ich auch traurig, aber das ist alles in dir. Das Wichtigste bist du. Du musst dich auch nicht erinnern an eine Übung, erstmal. Du musst einfach nur zu dir hin entspannen, ist alles da. Also was von unserem Retreat ist, ist da und kann sich weiter entfalten. Das ist das Erste, weil ich werde oft gefragt, wie kriege ich das jetzt in den die Brücke in den Alltag? Ja, du bist diese Brücke. Und das andere ist natürlich, dass du dies, was in dir ist, nährst. Und dann kommen dann die Übungen und Audios und das vielleicht wieder rein oder deine Skizzen, die du dir aufgeschrieben hast. So dieses, dass du den Alltag als ein Übungsfeld nutzt, die Übung in den Alltag zu etablieren. Das ist für die meisten von uns nicht so ganz einfacher Part, aber es geht. Und wenn du das tust, wenn du spürst, das in dir, Übung im Alltag, dann wird der Alltag immer mehr zur Übung. Dann merkst du, alles, was ich tue, kriegt vielleicht mit ein bisschen anderer Farbe etwas von diesem, dass es mich unterstützt, dass ich mich weiterentwickle, sogar in schwierigen Situationen. Übung wird zum Alltag. Und lass dich gewahr sein, du bist, mag schließen mit einem Bild, du bist gleichzeitig Pilgerin und Königin, Pilger und König. Wir sind Pilgerinnen und Pilger auf dem Weg im Sinne von Werden. Und gleichzeitig sind wir Königinnen und Könige im Sinne von diesem tiefen Bewusstsein, das immer schon heraufklingt in uns und wo wir diese unermessliche Würde des Seins schon in uns tragen und die aus uns leuchtet.